Herr Nagel, Ihr Gebiet, die Transplantationschirurgie, das haben Sie gelernt in Hannover, da kommen Sie auch her. Mhm. Rudolf Pichelmeier ist ein ganz großer Chirurg gewesen, glaube man kann sogar sagen Begründer der Transplantationschirurgie. Und Sie haben dort gelernt, auch dort gearbeitet, etliche Jahre. Gibt es einen Satz Ihres Lehrers, den Sie mitgenommen haben für Ihr Leben?
Wir sind eh die Besten, oder? Das ist ein Satz, den er von sich gegeben hat. Das war das Zitat.
Aha.
Rudolf Pichelmeier war ein eher bescheidener und sehr zurückhaltender Mann, obwohl er eben, wie Sie es gerade schon ausgeführt haben, wohl der bedeutsamste Chirurg seiner Generation war, der viele Bereiche in der Chirurgie revolutioniert hat. Unter anderem war er der Erste, der eine Kinderniere transplantiert hat 1983 und damit vielen Kindern nachhaltig helfen konnte. Derjenige, der verschiedene Techniken der Lebertransplantation entwickelt hat. Also sehr anerkannt. Gleichzeitig war er leise, anders als viele Chirurgen das ja normalerweise sind, eher zurückhaltend. Und im Kontext, wenn es ganz schwierig wurde, wenn man das Gefühl hatte, wir können scheitern, dann kam dieser Satz, der für uns alle immer absolut überraschend war, wir sind doch eh die Besten, oder? Um uns nochmal anzutreiben, um uns nochmal Kraft zu geben. Und der Satz bleibt, insbesondere auch in meinem Leben, wenn es schwierig wird.
Die Transplantationschirurgie ist ja für viele eine lebensrettende Option. Es ist ja immer dann so, dass ein Patient ohne ein neues Organ wohl nicht mehr weiterleben könnte oder nicht mehr lange weiterleben könnte. Und es hängt dann alles von Ihnen ab. Haben Sie manchmal das Gefühl gehabt, buchstäblich so ein Gott in Weiß zu sein, weil eben Leben und Tod von Ihnen abhängt in dem Moment?
Also es hängt nicht nur vom Operateur ab, sondern es hängt von einer Menge Menschen ab, die letztendlich sehr eng und sehr gut und ohne Fehler zusammenarbeiten müssen. Und insofern ist das etwas, was eine Teamarbeit ist. Jede große Operation, jede Transplantation, da müssen viele Hände zusammenwirken, dass es auch funktioniert. Und man hat ein Gefühl, dass man eine Gruppe leitet und diese Gruppe gut funktionieren muss. Ich persönlich habe nie die Vorstellung gehabt, dass ich als Chirurg derjenige bin, der über Leben und Tod entscheidet. Das mag rein biologisch in dem Moment vielleicht so sein, aber Sie können in solchen Situationen scheitern und Sie können gewinnen. Häufig dankenswerterweise in der modernen Medizin gewinnen wir heute und können helfen, dass Menschen weiterleben. Aber die Entscheidung über Leben und Tod ist keine ärztliche. Die Entscheidung trifft in meiner Vorstellung jemand anders, ist anders zu begründen und insofern habe ich mich noch nie als Herr über Leben und Tod empfunden.
Die Entscheidung trifft ein höheres Wesen.
So ist es. Wir bleiben auf Höheres angewiesen. Wir haben manchmal keine Erklärung, warum Dinge, die wir uns aus der Beobachtung, aus der Biologie erklären, dann doch nicht so sind, wie wir denken. Und das gilt für viele Operationen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich immer wieder das Gefühl haben darf, da hilft jemand zu, da hilft etwas zu. Etwas Höheres bleibt, die Unterstützung bleibt einem im Rücken. Gerade wenn man in meiner Position die letztentscheidende Instanz ist, ist es gut zu wissen, dass man nicht alleine nur verantwortlich ist.
Das hilft sozusagen, die Bürde etwas leichter zu tragen?
Ja, das hilft auch, die Bürde leichter zu tragen. Aber das ist kein Kompensationsmechanismus, sondern das ist eine innere Überzeugung. Die hilft auch, mit Verlusten besser umzugehen, aber vor allen Dingen, es ist ein Menschenbild auch. Es ist etwas, was die Arzt-Patient-Beziehung anders gestaltet und was einen zu Bescheidenheit ruft. Und das vielleicht auch manchmal nicht ganz verkehrt.
Wenn da so ein Mensch auf Ihrem Operationstisch liegt, was liegt da vor Ihnen? Ein Stück Fleisch, das es zu behandeln gilt, zu schneiden und da zu arbeiten? Oder ist da für Sie noch ein Mensch? Oder wie geht das? Muss man das ausblenden in dem Moment?
Also normalerweise kennt man ja einen Patienten gut, hat mit ihm gesprochen vor der Operation, hat sich ein Bild gemacht von seiner persönlichen Situation, kennt Hoffnungen, Ängste und Sorgen und wenn es gut geht, auch Angehörige. Insofern ist es natürlich eine persönliche Beziehung, die auch weiterträgt im Operationssaal. Die Reduktion auf die Funktion eines Organs oder die Anastomose, die Verbindung zwischen dem Darm oder meinetwegen auch einem Gefäß, das ist dann schon eine sehr reduktive Betrachtung, weil da muss eben der Knoten sitzen, da muss die Spannung stimmen. Da reduziert man natürlich sehr stark, aber es bleibt der Mensch, es bleibt der Patient als Gegenüber, trotz aller Abdeckung, trotz aller Fokussierung. und man hilft sozusagen diesem Menschen, seinem Organismus, ein Stück weiter leben zu können. Das ist wirklich eine persönliche Beziehung, die auch im Operationssaal sich nicht verändert.
Ich gucke jetzt mal Ihre Finger an. Finger eines Chirurgen, lange Finger, schöne Finger, kräftiger als bei einem Pianisten vielleicht. Sie operieren noch.
Ja, gerne. Und das ist auch eine Aufgabe, die mit besonderer Freude ich tue, einfach deshalb, weil sie natürlich einen hohen Grad an Befriedigung hat. Es ist eben etwas, was dem Leben einen Sinn geben kann.
Sind diese Hände versichert?
Nein, das sind sie nicht. Das hätten sie vielleicht sein sollen, weil ich hatte in diesem Frühjahr einen Skiunfall und konnte jetzt einige Monate nicht operieren. Deshalb habe auch einen Mittelfinger verletzt gehabt und das hat mir schon Sorgen und Ängste bereitet. Das war nach über 40 Jahren unbehelligt sein mit irgendwelchen Verletzungen ein ziemlicher Schock.
Sie haben es gerade schon angesprochen. Es gelingt nicht immer alles. Wenn es nicht gelingt und ein Patient stirbt, wie empfinden Sie das? Als Niederlage?
Nein, das empfinde ich nicht als persönliche Niederlage. Es sei denn, das kann ja immer doch auch mal sein, dass irgendwo in der gesamten Kette der Versorgung ein Fehler passiert ist. Das ist tatsächlich schwer, das ist für ein ganzes Team schwer, wenn man im Nachhinein erkennt, wir haben eine Möglichkeit nicht ausgeschöpft, wir haben unter Umständen etwas versäumt, was wir hätten tun können. Das macht es sehr schwierig, mit so einer Situation umzugehen. Aber das ist äußerst selten. Ich kann mich vielleicht an 3 oder 4 Situationen dieser Art in meiner ganzen Laufbahn erinnern.
Wie lange operieren Sie schon?
Seit 1988. Mhm. Also insofern, das passiert Gott sei Dank sehr selten. Das nimmt man auch mit, das begleitet einen ein Leben lang. Das sind Dinge, die prägen sich einfach ein. Aber natürlich gibt es viele andere Situationen, in denen tatsächlich vielleicht eine Rettung zu spät kommt. Ich erinnere mich immer noch an das Unglück von Eschede. Das ist ein Bahnunglück gewesen, wo ein ICE-Zug entgleist ist. Da war ich mit in der Rettungsmannschaft und da sind wir einfach bei manchen Patienten zu spät gekommen, weil einfach die Katastrophe so gewaltig war und man Sachen nicht richtig einordnen konnte. Und das sind eben Situationen, da muss man am Ende akzeptieren, dass es nicht einem selber möglich war, das Leben noch zu bewahren und zu retten, trotz allen Einsatzes, aller Möglichkeiten. Das erlebe ich aber nicht als Niederlage, das ist einfach nur mit Traurigkeit begleitet. Wir sind eben Menschen, wir sind begrenzt in dem, was wir tun können und wir werden mit dieser Begrenztheit immer leben müssen.
Das war ja dann natürlich auch eine Ausnahmesituation, so viele Patienten wahrscheinlich auf einmal. Da spielt dann vielleicht auch so etwas wie Stress oder so eine Rolle.
Nein, einfach nur die Begrenztheit dessen, was man tun kann. Wir hatten damals wahrscheinlich ziemlich gute Bedingungen, wir waren geübt im Retten. Aber Sie können es auch übertragen auf eine Situation, wo ein Patient in einem bestimmten Krankheitsstadium kommt. Manche Patienten sehe ich ja über ein Jahrzehnt, vielleicht anderthalb Jahrzehnte oder sogar 2. Und dann passiert etwas in der Krankengeschichte, wo er vielleicht, ich erinnere mich gerade an einen Patienten hier aus der Gegend, der 10-mal operiert worden ist von mir und der dann wiederum eine Erkrankung, einen bösartigen Tumor hatte. Und dann klar war, als er wieder in meiner Ambulanz stand, als wir wieder die Bilder gemeinsam betrachtet haben, jetzt kann man nicht mehr operieren. An dieser Stelle ist eine Operation nicht mehr möglich, weil die Hauptschlagader so befallen war von der Situation. Das ging nicht mehr. Und natürlich beginnt dann auch das Gespräch des Abschiedsnehmens. Natürlich ist dann eine Situation gegeben, wo man mit dem Patienten gemeinsam einen anderen Weg geht. Aber so etwas würde ich nicht als persönliche Niederlage erleben, sondern das ist eben etwas, wo man als Arzt oder Ärztin auch nochmal gefordert ist, Alternativen aufzuzeigen, einen anderen Weg gemeinsam zu beschreiten und sich vor allem nicht aus dem Staub zu machen.
Das ist die Sterbebegleitung.
Genau, das ist die heute jetzt ja doch in aller Munde bekanntere Palliativmedizin und die Sterbebegleitung. Das war zu meiner Zeit, als ich studiert habe oder angefangen habe zu arbeiten, kein Thema für Chirurgen.
Haben Sie gar nichts gelernt darüber?
Nein, das war etwas, was wir gar nicht kannten. Wir hatten noch in der Ambulanz eine ganze Reihe von Patienten, die kamen regelmäßig zu uns in die Medizinische Hochschule in Hannover. Da wurde dann der erste Satz, den der Patient sagte, für mich kann man nichts mehr machen. Und dann hat man gesagt, wieso kann man, ja, mein Hausarzt hat gesagt, ich könnte noch mal zu Ihnen gehen, aber für mich kann man eigentlich nichts mehr machen. Und dann kam die Krankengeschichte. Also man hat in den Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre noch relativ häufig Menschen schlicht und ergreifend mit einer schwerwiegenden Erkrankungssituation nach Hause geschickt. Und das, was man heute eben tun kann, zu sagen, wir begleiten dich, wir nehmen das auch als ärztliche Aufgabe, dich bis zum Ende zu begleiten, das gab es damals noch nicht.
Wie kann oder soll ein Arzt so ein Gespräch führen?
Empathisch. Das heißt also, sich auf den Patienten einlassend. Auch das hat sich verändert. Als ich studierte, gab es ein Buch von einem Medizinprofessor, das hieß Die professionelle Distanz. Da sollten wir also lernen, gerade als Studierende, uns möglichst fernzuhalten von der eigentlichen Krankengeschichte und dem eigentlichen Patienten und nur das Wissen anzuwenden, was wir hatten, um selber nicht in irgendeine Form von Betroffenheit zu kommen.
Womöglich weinen mit ihm.
Womöglich weinen mit ihm.
Schrecklich.
Genau. Oder irgendwie nach Hause gehen und drüber nachdenken. Mensch, das war heute aber ein ganz schwieriges Gespräch. Oder. Und leider muss ich sagen, krankt unsere Medizin ein bisschen daran, dass diese Idee, diese Vorstellung immer noch an manchen Stellen gelebt wird zum Schutz vor der eigenen Betroffenheit. Ich persönlich bin überzeugt, das war der völlig falsche Weg. Versuche auch meinen Studierenden und meinen Assistenzärzten genau das Gegenteil beizubringen. Ich glaube, man tut gut daran, dass man sich einlässt. Es ist natürlich notwendig, dass man einen Weg findet, wie man mit diesen auch dann seelischen Belastungen umgeht. Also man kann das nicht einfach alles selber verarbeiten. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, Strategien, Gesprächsgruppen, wo man dann auch ein Stück weit wieder Entlastung findet.
Supervision in den Kliniken zum
genau,
Beispiel.
Genau, Supervision. Aber auch da, wenn wir auf Herrn Pichelmeier zurückgekommen sind am Anfang des Gespräches, ich werde nie vergessen, wie ich ihn versuchen wollte zu überzeugen, dass Supervision, den Begriff kannte er gar nicht, geh Herr Nagel, was ist denn das? Dann hat er gesagt, ja, das brauchen wir. Wir hatten ganz schwierige Patienten auf der Intensivstation. Manche lagen schon 6 Monate da. Es war ja noch eine Zeit, wo die Transplantation noch mit ziemlich vielen Rückschlägen verbunden war. Und dann musste das Team einfach eine Unterstützung haben von außen. Schließlich hat er abgewunken und gesagt, ja, machen es, was sie wollen. Und dann haben wir die erste Supervisionsrunde gemacht. Das war so 93. Aber das kam eben erst. Das war nicht etabliert.
Sie sind evangelischer Christ, Herr Nagel. Sie waren auch mal Präsident des Evangelischen Kirchentags. Wenn Sie mit einem Sterbenden sprechen, geben Sie sich dann als praktizierender Christ zu erkennen?
Ich tue das schon vorher. Nun bin ich mittlerweile so weit bekannt, dass viele Patienten das natürlich auch wissen. Aber ich komme natürlich aus einer anderen Situation. Auch da aus einer Zeit, in der man das Gefühl hatte, ein Arzt muss ganz unbefangen seinem Patienten begegnen. Und sollte sich weder um die Privatheit, also den Glauben und die Vorstellung des Patienten kümmern, noch selbst von sich überhaupt irgendwas preisgeben. Der frühere Bundespräsident, nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau hat es einmal so beschrieben, hat gesagt, Religion ist was für den Sonntagnachmittagscafé. Ansonsten redet man darüber nicht. Ich habe selber Philosophie studiert, ja, parallel zur Medizin. Da war das ohnehin verpönt, über Glauben zu reden unter meinen philosophischen Kollegen. Und vor allen Dingen unter den Studenten war das eher was Abwertendes, wenn man einen Glauben formulierte. Und insofern habe ich mich da auch immer zurückgehalten und war auch davon überzeugt, dass eigentlich die moderne Wissenschaft ein Gegenbild sein kann zu einer durch Glauben und Vorstellungen eher historischen, traditionellen Form der Kommunikation. Ich habe was anderes gelernt, weil alle meine noch so gut und auch wertgeschätzten philosophischen Modelle am Krankenbett versagen. Weil wenn sich jemand fragt, was kommt denn danach? Was passiert denn jetzt mit mir? Was ist das Risiko einer lebensgefährlichen Operation? Und sie bleiben stumm, weil sie sagen, naja, das biologisch kann ich das auch nicht genau sagen. Dann bricht das Vertrauensverhältnis zu dem Patienten ab und auch die Möglichkeit, ihn zu unterstützen. Und deshalb habe ich mir relativ früh angewöhnt, den Patienten über meine Überzeugung etwas zu erzählen, um deutlich zu machen, dass für mich materielles Leben nicht das Ende einer Existenz ist. Und das hilft im Gespräch, nicht bei allen, aber die Wichtigkeit, glaube ich, für die Patienten ist die Authentizität, also das Gefühl, mein Operateur ist mit mir ehrlich, sagt mir, was er denkt, und dann kann ich mich darauf einstellen und es kann mir helfen. Ich kann es auch zur Seite stellen, aber ich habe ein offenes Gespräch.
Herr Nagel, Sie selbst und Ihre Frau haben ganz schwere Schicksalsschläge erlitten. Sie haben 2 Kinder verloren, Babys, die am plötzlichen Kindstod verstorben sind. Wenn wir beim Glauben sind, haben Sie in der Zeit Zweifel an Ihrem Glauben und an Gott bekommen?
Ja, ich habe in diesen Phasen des Lebens schon einfach diese Verlassenheit gespürt, die ja auch aber Teil der Glaubensgeschichte ist. Diejenigen, die sich im christlichen Glauben auskennen, kennen ja Hiob. Diesen Ruf, ja, oder den Ruf von Jesus am Kreuz: Warum hast du mich verlassen? Und genau das ist das, was, glaube ich, in solchen schweren Situationen mich jedenfalls besonders begleitet hat, dieses Gefühl, wirklich in einen Abgrund zu stürzen, den ich nicht kannte, weil ich so aufgewachsen bin in einem christlich orientierten Elternhaus, in dem Kontext, da ist immer irgendwas, was dich schützt und hütet und auch notfalls auffängt. Dieses Wort von, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hände.
Den uns Margot Käsemann wieder in Erinnerung gebracht
hat. Genau, so ist es. Das war durchaus Teil meiner Sozialisation. Und das war weg. Das war einfach nicht mehr da. Das Bild hat nicht gestimmt. Und insofern waren das dunkle Zeiten.
Sind in der Zeit auch Zweifel an Ihrem Beruf aufgekommen? Denn Sie als Mediziner, als Arzt, Ihre Frau ist auch Ärztin und Psychotherapeutin, konnten nichts machen, konnten nichts vorhersehen und nichts. Ist man da nicht sehr hilflos?
Man ist völlig hilflos. Es hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich an der Medizin Zweifel gehabt hätte. Denn wie gesagt, medizinisch konnte man ja nichts tun und man hätte es auch nicht vorhersagen können. Und wir haben alle Vorsorgemaßnahmen getroffen, die man treffen kann. Also insofern, nein, an der Medizin, da ich nicht glaube, dass die Medizin alles kann, bin ich auch nicht dazu gekommen zu glauben, dass ich jetzt an der Medizin zweifeln sollte, das nicht.
Gehen wir zurück zur Hightech-Medizin und ihren Möglichkeiten, vielen Menschen zu helfen, die lebensbedrohlich erkrankt sind. Kommt bei uns jeder in den Genuss der modernsten und besten Behandlungsmöglichkeiten? Ich frage mal ganz platt. Ich als gesetzlich Versicherte, wenn ich eine künstliche Niere bräuchte, müsste ich dann länger warten als jemand, der privat versichert ist?
Nein, das müssen Sie nicht.
Das ist schon mal beruhigend.
Ja, es ist beruhigend. Diesen Vorwurf hat es gegeben. Das ist auch untersucht worden, sogar im Deutschen Bundestag hat man das untersucht, weil dieser Vorwurf im Raum stand. Das ist nicht der Fall. Allerdings müssten Sie unter Umständen lange auf ein Organ warten, denn die Wartezeit für eine Nierentransplantation in Deutschland liegt bei ca. 5 Jahren. Sehr viel länger als ein Patient in Österreich oder in Belgien oder in Spanien, wo es vielleicht 1,5 Jahre dauert. Also insofern hängt es natürlich davon ab, wie die medizinische Versorgung in einem Land ist. Und Deutschland hat sicherlich eines der besten Gesundheitssysteme überhaupt in der Welt. Aber was die Organtransplantation angeht, eine sehr geringe Zahl von Spendern. Und dementsprechend ist die Wartezeit lang. Das heißt, wir verlieren eine ganze Reihe von Patienten, denen eigentlich geholfen werden könnte. Statistisch gesehen 3 Menschen pro Tag, die nicht transplantiert werden.
Dann gibt es ja diese Fälle, die 2012 herausgekommen sind. Wartelisten sind manipuliert worden von Ärzten, Direktoren der entsprechenden Abteilungen in Kliniken. Es war nicht nur Göttingen, sondern auch München, Klinikum rechts der Isar und Münster, glaube ich, auch. Packt Sie da die Wut, wenn Ihre Kollegen sowas machen? Ist ja wahrscheinlich wegen Geld oder Renommee oder was weiß ich.
Ja, da packt mich die Wut ganz besonders. Das finde ich enttäuschend. Das kränkt mich wirklich, weil natürlich ist die Anzahl der Transplantationszentren sehr überschaubar in Deutschland. Wir sind ungefähr 30. Und dementsprechend ist es natürlich sehr bitter, wenn einige davon bestimmte Lücken oder Möglichkeiten ausnutzen, zu manipulieren. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, außerhalb meiner wirklichen Überzeugung. Und ich hätte auch bei den handelnden Personen niemals den Verdacht gehabt, dass so etwas passieren kann. Also die Enttäuschung war maßlos und das hat uns auch sehr zurückgeworfen.
Was die Spenderbereitschaft angeht natürlich.
Ja, genau. Die Anzahl der Spender sind danach deutlich eingebrochen. Und ich kann jetzt mal für die Warteliste des Uniklinikums in Essen sagen, das hat sicherlich bald 100 Leuten in den nachfolgenden Monaten das Leben gekostet, weil sie nicht behandelt werden konnten, weil einfach Menschen verunsichert waren und nicht zugestimmt haben, wenn sie gefragt wurden, ob eine Organspende möglich sein sollte oder nicht.
Kommen wir zu einem anderen Kapitel. Sie sind ja viele Jahre Mitglied im ersten nationalen Ethikrat gewesen, dann im deutschen Ethikrat hieß es dann. Da wurde ja auch ein Thema besprochen, das unmittelbar mit der Organverpflanzung zu tun hat, nämlich die Frage, wann darf denn überhaupt einem Menschen ein Organ entnommen werden? Die Schwierigkeit ist ja, dass das Organ noch funktionsfähig sein muss. Der Mensch darf aber nicht mehr leben. Dann hat man diese Kategorie Hirntod gesetzt. Auch darüber gab es dann sehr viel Streit, auch deshalb, weil an manchen Kliniken oft nicht so sehr gut diagnostiziert wird. Wann ist denn der Hirntod? Ist er wirklich eingetreten? Wie haben Sie damals abgestimmt und was war Ihre Meinung und ist vielleicht noch heute Ihre Meinung?
Also erstmal ist für mich ganz wesentlich, dass der Hirntod physiologisch, das heißt also nach den Gesetzen, die wir kennen aus der Biologie, der Tod des Menschen ist. Das kann man jetzt lang ausführen, das will ich nicht tun an dieser Stelle, aber man kann festhalten, dass wir diese Diagnose, diese Feststellung des Todes eingeführt bekommen haben in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre durch eine Kommission in Amerika. Wir haben es dann in Europa übernommen. Damals hat man kaum Möglichkeiten gehabt, das Gehirn zu untersuchen. Es gab kein CT, es gab keine Kernspintomographie, gab keine Röntgen mit Kontrastmittel, all das gab es überhaupt nicht. Man hat es rein klinisch damals entschieden. Und heute verstehen wir vom Gehirn so viel mehr, haben so viel größere Möglichkeiten, etwas zu untersuchen, haben aber immer noch den gleichen Befund. Also 50 Jahre danach sind wir unverändert davon überzeugt, dass biologisch gesehen der Hirntod wirklich der Tod des Menschen ist. Und das ist für mich eine ganz wichtige Voraussetzung, um überhaupt Organe entnehmen zu dürfen. Denn wenn es lebenswichtige Organe sind, dann ist der Tod die Voraussetzung, dass wir das tun. Das passiert ja nur durch die moderne Medizin, durch die Beatmungsmöglichkeit, durch Dialysemöglichkeiten, andere Dinge, wie wir Intensivpatienten in Anführungsstrichen behandeln können, obwohl das Leben sich aus ihrem Körper verabschiedet.
Das heißt, wenn Sie einen dieser Apparate abstellen würden, wäre er sowieso tot.
Genau.
Also auch
dann,
nicht nur Hirntod, sondern so, auch...
Dann materiell im Sinne sozusagen eines Herz-Kreislauf-Tod.
Lungen-Kreislauf
genau,
und so weiter.
Und das tun wir auch häufig, wenn keine Transplantation aufgrund der Vorerkrankung des Patienten möglich ist und wir erkennen, dass der Hirntod eingetreten ist, müssen die Geräte abgestellt werden. Also das ist ganz unabhängig von der Frage der Transplantation ein wichtiges Kriterium, woran wir uns in der Medizin orientieren. So, und das ist etwas, was manchmal in manchen Diskussionen aufgeweicht wird, weil man sagt, naja, vielleicht ist es doch nicht so wichtig, ob jemand verstorben ist oder nicht. Wenn man mit einem Organ noch jemanden retten kann, dann ist das in sich ja eine gute Tat. Das wäre aber unter ethischen Gesichtspunkten absolut nicht zu rechtfertigen. Die Transplantationsmedizin tötet nicht. Das ist eine wichtige Differenzierung, die muss eingehalten werden. Und für den Fall, dass wir vielleicht, wir wissen ja nicht, was uns an Erkenntnissen zuwächst, einen Hirntod aufheben könnten, durch welche Möglichkeiten auch immer, dann wäre völlig klar, wir würden keine Organe mehr entnehmen. Also diese Grenze muss klar sein. Dementsprechend habe ich mich im Nationalen Ethikrat auch dafür ausgesprochen, dass sie eingehalten wird. Die Mehrheit hat das auch als Grundlage unserer Verfahren nochmal bestätigt. Das ist weltweit so der Fall. Sie haben ein Problem angesprochen. Wie sicher wird denn auch eine solche Diagnose erhoben? Es braucht eine spezielle Ausbildung, es braucht Kenntnis. Wir in Deutschland haben Strukturen geschaffen, wo das auch in jedem kleineren Krankenhaus durch mobile Teams diagnostiziert werden kann. Auch das ist wichtig. Es braucht Sicherheit für alle von uns, dass hier keine Grauzonen entstehen, dass hier keine Fehler passieren. Ich glaube, wir sind mittlerweile so weit, dass wir das sagen können. Und ich gehe auch davon aus, dass es in Zukunft so sein wird. Und dann ist die Transplantation auch etwas ethisch Verantwortliches. Und dann kann man auch als Mensch zu Lebzeiten wirklich entscheiden, ja, ich möchte meine Organe spenden nach meinem Tod und damit auch guten Gewissens leben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Herr Nagel, wenn Sie als Mitglied im Ethikrat schwierige Entscheidungen zu überdenken und dann zu fällen hatten, abstimmen mussten, was hat Ihnen da geholfen? Sie haben vorhin schon erwähnt, Sie haben ja auch Philosophie studiert. Ich kann mir vorstellen, da geht so ein Disput los in Ihrem Kopf, da der Arzt, da der Philosoph und die sprechen dann und diskutieren miteinander. Oder was hilft Ihnen, zu einem Ergebnis zu kommen? Also es gibt ja ganz viele komplizierte Fragen. Wir haben jetzt eine relativ einfache Frage, glaube ich, noch besprochen. Embryonen, Stammzellforschung, Embryonen züchten, um dann die Zellen zu verwenden, um andere zu therapieren, ist auch so ein Feld.
Also es hilft natürlich, sich einfach wirklich Anker zu setzen und in einem bestimmten Thema sich die verschiedenen Argumente anzusehen und dann zu sagen, wie stehe ich dazu? Etwas, was mir dabei hilft, ist mein Menschenbild, also meine Vorstellung, wie erkläre ich mir den Menschen? Was glaube ich, was ihn begründet? Sie haben das Thema Stammzellforschung angesprochen. Ist die Entstehung des Menschen etwas zufällig Biologisches? sind wir sozusagen Produkte einer willkürlichen Natur? Oder aber hat jedes Dasein nicht nur Berechtigung, sondern auch Sinn? Und das ist meine persönliche Überzeugung. Darum halte ich jedes Dasein auch für schützenswert. Und das hat natürlich dann, wenn man es durchdenkt, Konsequenzen im Hinblick auf die Frage, würde ich Embryonenforschung erlauben? Nein, tue ich nicht. Deshalb, weil da potenzielles Leben zerstört wird. Und das ist aber schon entstanden. Also will und möchte ich es schützen und habe eine klare Stellung im Hinblick auf eine solche Frage. Also Orientierungspunkte muss man identifizieren. Die sind manchmal unterschiedlich. Ich glaube, man muss sich bewusst werden, was für Werte man selber im Leben vertritt und vor allen Dingen auch gerne vertreten hätte einem selbst gegenüber. Und dann kann man solche Empfehlungen und Themen bearbeiten.
Erinnern Sie sich noch an eine Entscheidung, ein Thema, das ganz, ganz schwierig war für Sie?
Ja, ein Thema, was ich wirklich für schwierig empfunden habe, da habe ich auch zusammen mit Jens Reich, einem Molekularbiologen aus Berlin, ein Sondervotum abgegeben. Es ging um die Frage, ob die Selektion eines Embryos, da kommen wir wieder, geht es wieder um das Leben, außerhalb des Körpers bei künstlicher Befruchtung und bei Erbkrankheit der Familie erlaubt sein sollte oder nicht. Das ist nach deutschem Recht nicht erlaubt.
Das wurde unter dem Kürzel PID immer diskutiert.
Präimplantationsdiagnostik. Mhm. Und da habe ich nicht dagegen gestimmt, weil ich die individuelle Situation der Eltern für eine ganz wesentliche Orientierungsmarke in der Entscheidung halte. Also die Übernahme von Verantwortung durch Mutter und Vater wichtiger ist aus meiner Sicht als die schlichte Verbotssituation durch einen Staat, weil es so eine schwierige Lebenssituation ist, in der die Menschen sich befinden. Aber das widerspricht natürlich ein Stück weit meinen Schutzgedanken, die ich gerade schon mal dargelegt habe. Insofern war es eine schwierige Abwägungsentscheidung, wie in diesem spezifischen Fall meine Position aussah. Und ich habe auch nicht wenig Druck von außen gekriegt, mich anders zu entscheiden. Also insofern war das keine ganz einfache Situation.
Da können wir jetzt auch wieder ein bisschen persönlich werden. Sie haben eine Tochter, die hat Sie zum Großvater gemacht, zwei Enkelkinder. Ja. Und als Ihre Tochter schwanger war, war dieses Thema Pränataldiagnostik, also normal sind ja Ultraschallaufnahmen, die man so in diesen Routineuntersuchungen macht, war das Thema? Haben Sie da mit ihr diskutiert? Also sie weiß ja wahrscheinlich, mit was Sie sich befassen.
Meine Tochter war zum freiwilligen sozialen Jahr in Indien. Da war nichts mit Pränataldiagnostik.
Da ist sie schwanger geworden.
Hat ihr Freund sie besucht und da ist sie schwanger geworden. Und insofern war die einzige Forderung, die ich natürlich hatte, dass sie nach Hause kommt. Das hat sie abgelehnt. Sie hat gesagt, ich gehe diesen Weg. Ich habe Zusagen gemacht. Die Menschen erwarten, dass ich hier bin. Und du darfst mich telefonisch begleiten, aber ansonsten nicht.
Und so sie hat war's. Dort ihr Kind bekommen?
Nein, sie ist dann vorher nach Hause gekommen. Ach. Gott sei Dank.
Und wie ist es als Großvater? Haben Sie überhaupt Zeit dafür?
Toll. Das ist eine ganz große Freude. Wir haben gerade unser zweites Enkelkind vor 2 Wochen in der Marktkirche zu Hannover getauft. Und das ist ein großes Geschenk. Das kann man nicht anders sagen.
Bevor wir über Ihren Großvater sprechen, Herr Nagel, der ein recht strenger evangelischer Pfarrer war, hören wir vorher Musik. Sie haben sich gewünscht, Given von Milky Chance. No one but the baby that moves you like he does. Look at you, my lady. This world seems to be changing. Yeah, there's no one but the baby that moves you like he does. Look at you, my lady. This world seems to be changing. Yeah, there's no one but the baby that moves you like he does. Now see what you've become. Things have to be done. There's so much to learn. If you need someone to lean on, I'll try to be. Try to be there for you. And if you need someone to keep. Herr Nagel, Given. Ein schönes Stück. Weshalb haben Sie es rausgesucht?
Weil das ein Text ist oder ein Lied ist, was die Gruppe Milky Chance, das sind 2 junge Männer, die zusammen mit meiner Tochter zur Schule gegangen sind in Kassel, dieses Stück für unseren ersten Enkel geschrieben haben. Und ich habe das erste Mal bei der Taufe von Jonathan gehört und Als ich gefragt wurde, was ich mir wünsche, habe ich gedacht, das passt ganz gut.
Das passt sehr schön, sehr schön. Ja. Also Given als Geschenk, das kleine Kind als Geschenk an die Familie. Welche Musik haben Sie denn als Jugendlicher gehört?
Ach, wir haben noch so Dinge wie Bob Marley gehört und eher tatsächlich Soul. Natürlich gab es noch in der Vorgängergeneration die Beatles und die Stones, aber wir waren, glaube ich, mehr in diese afroamerikanische Musikszene eingetaucht.
Herr Nagel, Sie wurden 1960 in Hannover geboren. Aufgewachsen sind Sie in Hameln. Ihr Großvater war evangelischer Pfarrer, der Vater Lehrer, die Mutter erst vielleicht Hausfrau, Kinder, richtig, dann Heilpraktikerin und später hat sie noch Medizin studiert. Wenn Sie sich als kleines Kind sehen, wo sehen Sie sich häufig spielen und Zeit verbringen?
Ja, das liegt in der Familiengeschichte, die Sie gerade dargestellt haben. Einmal haben wir auf einem kleinen Dorf gewohnt und insofern waren wir natürlich viel draußen. Wir waren eigentlich immer draußen. Es gab eigentlich keinen anderen Ort, wo man Alltag verbracht hat oder Freizeit, die wir natürlich auch entsprechend hatten, als im Wald. Und an Wochenenden musste man ja sich ordentlich anziehen und mit zum Familienkaffee gehen, der sonntagnachmittags regelmäßig stattfand. Das hatte noch eine wichtige familiäre Kultur. Und dann sind mein Bruder und ich, mein Bruder ist anderthalb Jahre älter als ich, meistens ausgebüxt und sind in die Kirche gegangen. Wir haben gerade gesagt, mein Großvater war Pastor und haben einfach Zeit in der Kirche verbracht und dort gespielt. Da konnte man toll spielen, hat auch keiner geguckt, war auch alles, konnte man so laut sein, wie man wollte.
Das hallte schön.
Genau. Und insofern sind mir Kirchen sehr angenehme Räume, weil ich die als befreiend wirklich erlebt habe. Ist ja ungewöhnlich, aber deswegen liebe ich Kirchen wirklich besonders.
Haben Sie auch noch auf dem Friedhof gespielt? Oder war der nicht direkt daneben?
Friedhof war nicht direkt daneben.
Ihr Großvater, strenger Geistlicher, hatten Sie ein bisschen Angst vor ihm?
Ich habe ihn eigentlich nur wenig wirklich erlebt im Sinne von persönlich mit ihm kommuniziert. Er war viel zu eingekapselt in seiner Welt, würde ich mal heute sagen. Insofern gab es keine, außer einer sehr autoritären, strengen Beziehung.
Wenn du nicht brav bist, der liebe Gott sieht alles, so diese
so
Art.
So ungefähr, genau. Mhm. Er war sicherlich so jemand, der dieses Repressive des Glaubens davon überzeugt war und das auch zum Ausdruck gebracht hat.
Da wäre ja fast eigentlich normal gewesen. Sie wären als Jugendlicher dann vom Glauben abgefallen, also hätten sich dagegen gewandt, hätten rebelliert, wenn sie so eine Erfahrung.
Meine Großmutter war genau der Gegenentwurf dazu. Die hat praktisch ihren persönlichen Glauben, aber auch ihre Liebe und Zuneigung zu uns, aber auch zu der Gemeinde, zu den Menschen überhaupt gelebt. Und das war für uns Kinder orientierend. Der Großvater hat da nicht so eine große Rolle gespielt.
Kommen wir zu Ihrer Familie, Ihre Eltern, Vater, Lehrer, ich habe es schon gesagt. In Thomas Manns Buddenbrooks bekommt der Sprössling Hanno von der Frau Mama die Liebe zur Musik mit. Was haben Sie von Ihren Eltern mitbekommen? Was denken Sie?
Also mein Vater habe ich immer sehr bewundert, ob seiner Reflexivität. Er ist ein sehr nachdenklicher, sehr gebildeter Mann. Und insofern denke ich, dass mein Interesse zum Beispiel an Geschichte, mein Interesse an den Lebenszusammenhängen etwas ist, was ich ihm verdanke. Und bei meiner Mutter ist es so, die selber, Sie haben es gesagt, ist ja Ärztin geworden, noch mit mir gemeinsam angefangen zu studieren, was für einen jungen Menschen auch nicht immer so ganz einfach ist.
An derselben Uni.
An derselben Uni, ja, genau. Deswegen bin ich auch schnell nach Amerika entfleucht, um ein bisschen Distanz zu schaffen. Nein, aber die Liebe zur Medizin ist sicherlich etwas, was ich bei ihr gesehen habe, was mich fasziniert hat. Vielleicht mehr intuitiv, als dass ich mir das zugestanden hätte, aber so mit etwas Abstand, glaube ich, kann ich auch sagen, dass ich ihr da dieses besondere Interesse verdanke.
Sie wussten schon ganz früh, dass Sie Arzt werden wollten, mit 11 Jahren schon. Wie kam das?
Ja, ich habe damals eine Operation über mich ergehen lassen müssen, den Klassiker, die Blinddarmentfernung. Das hat mich natürlich sehr beeindruckt. Ich weiß noch, wie ich morgens in der Kirche saß, irgendwie das Gefühl hatte, irgendwas stimmt mit dir nicht. So ein Schmerz irgendwie im Unterbauch, im Bein. Normalerweise habe ich es immer so gemacht, ich habe meine Sporttasche mit in die Kirche genommen, weil wir danach dann meistens Spiel hatten, Fußballspiele auf dem Sportplatz und ich sehen musste, dass ich pünktlich in aller Regel ein bisschen früher aus dem Gottesdienst rauskam. Und Ich konnte aber gar nicht bis zum Sportplatz kommen, weil ich so eingeschränkt war. Und das hat mir Angst gemacht natürlich, keine Frage. Und dann bin ich irgendwie nach Hause und meine Eltern haben mich ins Krankenhaus gebracht. Es war dann der Blinddarm. Also diese existenzielle, erstmalig wahrscheinlich so empfundene Angst hat mir natürlich eine besondere Zuneigung zu den mir helfenden Personen übertragen. Und meine Liegezeit damals waren 10 Tage.
Heute ja, das war damals noch so.
Genau,
ne?
Damals machen wir es eher ambulant. Aber ich war nach 2 Tagen fit und hatte 8 Tage Zeit, mir das Krankenhaus anzugucken. Das fand ich total spannend und faszinierend. Und habe den Chirurgen oder die Chirurgen, die es damals gab, dann auch wirklich für eindrucksvolle Personen erachtet und habe gedacht, da musst du irgendwie auch arbeiten, das ist doch irgendwie toll. So bin ich dann relativ früh entschieden gewesen.
Ja, Sie haben dann gesagt, Sie haben auch im Ausland studiert, an renommierten Universitäten, zum Beispiel in den USA an der Dartmouth Medical School in New Hampshire. Das ist so 2-3 Stunden von Boston entfernt.
Ja.
Mitten in den Wäldern quasi. Sie waren deutscher Student. Was sagen Sie so im Nachhinein, was waren so ganz wichtige Erfahrungen im Ausland?
Also ich bin ja nach Amerika gekommen durch einen Schüleraustausch. Das hat wirklich meine Welt verändert, das kann ich nicht anders sagen. Damals mit 15 Jahren zuerst mal nur für einen 8-wöchigen Aufenthalt, später dann nochmal für länger. Ja, ich kannte natürlich das Ausland nicht. Außer mal eine Fahrt nach Italien mit den Eltern zur Riviera und zum Teutonengrill. Aber ansonsten hatte ich keine Erfahrung gemacht. Und die Freiheit, die dieses Land damals geatmet hat, das war schon sehr beeindruckend. Und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, für mich war das damals so. Und deshalb bin ich auch mit großer Freude da wieder hingegangen. Es hat mein Leben sicher grundlegend verändert. Auch die Selbstfindung, das Selbstzutrauen und Vertrauen, wenn man dort die Dinge machen konnte, das waren schon ganz wesentliche Momente meiner Auslandsaufenthalte.
Ich habe das College mal besichtigt und fand sehr beeindruckend den alten Teil der Bibliothek. Da sind also die ganzen alten Räume mit holzvertäfelten Wänden und dann gibt es Sessel, Lesesessel für die Studenten und Fußbänkchen. Und früher hatten dann die Herren Studenten so eine Art Faktotum, das den Tee serviert hat. Zustände, die es natürlich schon lange nicht mehr gibt. Sie haben damals Fußball gespielt und haben mit Fußball das Studium mitfinanziert.
So, das Studium mitfinanziert, das ging direkt in die Ausbildung.
Ja.
Also direkt, man musste ja Geld bezahlen für das College. Und an der University of Vermont, wo ich begonnen hatte, war man sehr sportbegeistert. Und das war die Zeit, Anfang der 80er Jahre, wo deutsche Fußballer in Amerika besonders reüssierten. Franz Beckenbauer, Gerd Müller, das waren große Namen. Kosmos New York mag der eine oder andere vielleicht noch als Stichwort kennen. Und in dem Strudel sozusagen konnten auch junge Leute wie ich dort unterkommen, in Anführungsstrichen.
This young Eckhart.
Ja, genau. Und haben dann eben über den Sport im College die Möglichkeit gehabt zu studieren. Das war dann tatsächlich eine Möglichkeit, die ich mir ansonsten hätte finanziell gar nicht erlauben können.
Waren Sie gut im Fußball?
Ich war nie gut genug, aber es hat dafür gereicht, dass ich eben im Hochschulsport und Hochschulsport in Amerika ist schon de facto die Grundlage für den Erfolg, den die Amerikaner generell im Sport haben. Dort wird praktisch der Spitzensport geboren. Da konnte ich gut mithalten.
Machen Sie heute noch Sport?
Ja, aber nicht mehr so sehr Fußball, weil ich weiß, wie gefährlich es ist, wenn man nicht mehr wirklich fit ist, wenn man mit Leuten spielt, die auch nicht ganz fit sind. Also da eigentlich seitdem ich da aktiv aufgehört habe, spiele ich nur noch Fußball mit Kindern, weil das dann nicht nur Spaß macht, sondern relativ ungefährlich ist. Aber ich fahre gerne Ski, ich wandere sehr gerne, ich reite immer noch ein bisschen und vor allen Dingen mache ich viel Gymnastik.
Sie haben 3 Fächer studiert. Ich habe den Eindruck gehabt, als ich das gelesen habe, entweder ist das ein totaler Überflieger, so eine Art Genie, oder ein wahnsinnig fleißiger Arbeiter. Sie haben nicht nur Medizin, sondern auch Philosophie und Geschichte mit einer Doktorarbeit abgeschlossen, also Philosophie-Promotion. Ja, was sind Sie? Genie oder Arbeitsbiene?
Wahrscheinlich weder noch. Ich sage immer zu meinen Studierenden, die dann manchmal auf meine Titel gucken, das ist alles ein Zeichen für mein Alter, weil wenn man sich sozusagen an der Universität bewegt und sein Leben lang, dann sammelt man halt irgendwelche Titel, weil es der Lebensbereich ist, in dem man eben tatsächlich tätig ist. Nein, ich habe Philosophie studiert und Geschichte, deshalb, weil das Medizinstudium mir zu einseitig war und mich enttäuscht hat. Ich hatte ja nun große Begeisterung wollte immer gerne Arzt werden und fand meine Bedürfnisse an Klärung, was ist der Mensch, wie geht man auf ihn zu, wie spricht man mit ihm.
Ist er nur ein Zellhaufen?
Genau, welche Theorien gibt es zu ihm? All diese Dinge wurden im Medizinstudium gar nicht angesprochen. Wir haben Physik gemacht, Chemie, das habe ich in der Schule schon gemacht. Ich dachte, mein Gott, da wurde es mal ein bisschen biochemisch und noch mal ein bisschen physiologisch. Aber das hat mich alles irgendwie überhaupt gar nicht fasziniert. Und das hat die Philosophie getan. Das Denken macht mir wirklich Freude. Und Geschichte habe ich ohnehin immer als einen wichtigen Aspekt der Erklärung der Lebenszusammenhänge gesehen. Heute würde man vielleicht eher Soziologie studieren, aber das sind Sachen, die mir schlicht und ergreifend Freude gemacht haben. Und das ist halt was anderes, als wenn man sich Dinge erarbeiten muss, wenn man einfach die Freude daran hat und gleichzeitig aber natürlich auch die Möglichkeit und die Chance hat, dass man so etwas lernen darf. Das ist in unserem Land ja auch etwas ganz Besonderes, dass ich damals auch über ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes die Zeit hatte, wirklich dieses Studium zu machen. Da bin ich auch sehr dankbar für.
Sie haben über Freud und die Psychoanalyse dann promoviert in Philosophie.
Ja, das lag aber nicht daran, dass ich das für so ein besonders spannendes Thema hielt, sondern an meinen Doktorvätern. Eins war Peter Kiska, ein sehr bekannter Psychiater, der an der Medizinischen Hochschule gelehrt hat, eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit. Und ich habe Herrn Professor Kiska damals gefragt, ob ich Chirurg oder Psychiater werden sollte, weil er so eindrucksvolle Patientenbegleitung machte. Und dann hat er mich angeschaut, dann hat er länger mit mir gesprochen. Er kam zu folgendem Schluss. Er sagt, Herr Nagel, Sie sind ja offensichtlich ganz geschickt. Ich hatte meine Doktorarbeit in der Medizin im Experiment gemacht. Er hat zumindest mal darauf hingewiesen, dass ich nicht ganz auf beide Hände gefallen war. Sie sind geschickt. Sie haben einen guten Blick für ein Symptom, also für den Patienten. Und sie können denken. Das können viele in der Psychiatrie. Da hilft ihnen ihre Geschicklichkeit aber gar nichts. In der Chirurgie, da können die meisten nicht denken. Da würden sie der Chirurgie gut tun. Also werden sie Chirurg. So bin ich Chirurg geworden.
Und gehen Sie zu den Metzgern.
Ja, und dann hat er aber gesagt, mir wäre aber noch eine Sache wäre mir gelegen. Ich wollte immer schon einmal wissen, wie viel an Freuds Psychoanalyse tatsächlich seine eigenen Gedanken waren und wie viel philosophiegeschichtlich Teil dieses Konstrukts der Psychoanalyse sind. Tun Sie mir den Gefallen und bearbeiten Sie das.
Und so, zack, hatten Sie Ihr Thema.
Und so hatte ich mein Thema, genau.
Herr Nagel, Ihr Heimatterrain ist Hannover. Sie haben da studiert, gearbeitet. Da fallen einem ja etliche Persönlichkeiten ein. Der Finanzdienstleister Maschmeyer, der Freund und Ex-Kanzler Schröder, die Ex-EKD-Vorsitzende Margot Käßmann und der Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Sie sind mit Letzterem befreundet. Oder auch mit einem von den anderen, die ich jetzt genannt habe?
Ich kenne alle persönlich,
ja. Aha. Ja, Kapitel Freundschaft. Sie sind mit unserem Außenminister Frank-Walter Steinmeier seit vielen, vielen Jahren, ich glaube Jahrzehnte sind es, seit Ihrer Studentenzeit oder so befreundet. Was hält so eine Freundschaft zusammen?
Ich glaube, mittlerweile in unserem Lebensalter einfach auch schon die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Und in der Zeit die Erfahrung, dass man sich aufeinander verlassen kann. Das ist wie in jedem Leben so. Es gibt Situationen, wir haben schon drüber gesprochen, in denen vieles nicht besonders positiv aussieht, wo man sich verloren fühlt, wo man das Gefühl hat, es geht nicht weiter. Und das sind die Momente, ist jedenfalls meine persönliche Erfahrung, wo man Freunde braucht. Und wenn dann ein Mensch da ist und immer wieder da ist, wenn es solche Situationen gibt, dann entsteht Verbindung und Freundschaft neben der Sympathie, die man natürlich vielleicht von Anfang an zueinander hat. Und ich glaube, Frank und ich, wir teilen diese Sympathie, seitdem wir uns kennen. Aber
wie haben Sie sich kennengelernt? Zufall?
Nein, wir haben uns nicht durch Zufall kennengelernt. Er kam nach Hannover, also wir kennen uns nicht aus dem Studium, sondern er kam nach Hannover von der Universität Gießen, begann seine Tätigkeit in der Staatskanzlei und wurde zuerst mit einem Thema konfrontiert, das ich bearbeitete, nämlich die Gründung eines neuen Transplantationszentrums.
So, und also er ist Jurist und Sie als, genau, Arzt.
Genau, als Arzt. Und so haben wir erstmal an einem Projekt gemeinsam gearbeitet. Und dann hat das Leben uns gezeigt, dass viele dieser Dinge, die wir bearbeitet haben, auch eine spezifische Rolle gespielt hat.
Wie viel Kritik oder Dissens verträgt Ihre Freundschaft? Gibt es schon auch unterschiedliche Standpunkte?
Ich weiß gar nicht, ob wir so viele unterschiedliche Standpunkte haben. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das offene Wort, die konkrete Äußerung zu etwas, was einem nicht gefällt, das ist die Grundvoraussetzung für Freundschaft. Aus meiner Sicht, wenn es nicht möglich ist, jemandem ehrlich die Meinung zu sagen, auch wenn man sich mal über ihn geärgert hat oder wenn man das Gefühl hat, er hat mich nicht verstanden oder er hat ja einfach Irritationen bei mir ausgelöst, wenn man das nicht sofort besprechen kann, dann ist es eigentlich keine Freundschaft und das ist bei uns, glaube ich, völlig vorurteilsfrei möglich.
Am Ende, Herr Nagel, stellen Sie sich mal vor, Sie haben plötzlich unerwartet 3 Monate frei. Und Zeit? Was würden Sie mit dieser geschenkten Zeit anfangen?
Also ich würde sicherlich täglich schwimmen gehen, weil das, was mich am meisten fasziniert, ist tatsächlich das Schwimmen in einem See oder aber im Meer. Das ist etwas, was mir viel Freude macht. Und ich war jetzt ja 5 Jahre in Essen an der Universitätsklinik und da gibt es keinen See, in dem man schwimmen kann. Der Ballener See ist für Schwimmen nicht offen. Und das hat mich echt belastet, weil das ist etwas, worin ich mich sehr gut entspannen kann. Also
erstmal
wäre sozusagen zum Segeln, zum Bootfahren gehen. Das wäre das Erste, was mir einfiele.
Und lesen?
Ja, ich glaube eher mich mit Menschen treffen und mit ihnen diskutieren. Lesen tue ich ohnehin relativ viel. Das würde ich jetzt gar nicht vermissen. Aber die Zeit wirklich mal mit Menschen ohne Termindruck, ohne die nächst schon wieder folgende Veranstaltung zu reden, vielleicht einfach sich auch mal treiben zu lassen in den Gedanken, das wäre schon etwas, was mir Freude machen würde, da bin ich ziemlich sicher.
Und der kleine Enkel Jonathan.
Jawohl, mit Jonathan Fußball spielen, es steht ohnehin auf dem Programm, aber wäre dann sicherlich noch intensiver möglich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.